Hey, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Wayne Podcast. Es ist die Ausgabe 143 und ich bin der Marco Young, der Host in dieser Sendung und nicht der Horst. Ich hatte ja in einer der letzten Ausgaben schon ein bisschen was darüber gesagt, dass ich bei der Campaigning Akademie war und da einen Workshop besucht habe über 2 Tage. Und ich will einfach ein Modell, was ich da mitbekommen habe von Julius und Volker, will ich einfach hier nochmal thematisieren. Ein bisschen in der Abwandlung, will euch das aber ein bisschen näher bringen, weil ich das sehr stark fand. Ich liebe ja so Modelle, die ja so visualisieren, was man so strategisch machen kann. Und dieses Spielfeldmodell, um was es hier heute gehen soll, das will ich euch einfach mal vorstellen. Und davor erzähle ich halt noch ein bisschen was, Schlag aus meiner Welt. Bis gleich. Ja, was sonst, meine Lieben? Hallo nochmal zu dieser Ausgabe. So, also anfangen, bevor wir jetzt in dieses Thema Spielfeld und strategische Ausprägung reingehen und was man daraus alles machen kann, will ich erstmal ein bisschen mir ein paar Sachen von der Seele reden. Das ist ja hier immer so ein bisschen Selbsttherapie, das habe ich euch ja schon mal gesagt, dass ich diesen Podcast dazu nutze, um so Sachen, die mir richtig auf den Keks gehen, einfach mit euch zu teilen. Das ist natürlich eine Sache nicht der Kommunikation, weil ich rede hier einfach in das Mikrofon rein und ihr seid ganz woanders. Aber für mich hat das einen therapeutischen Wert. Warum soll ich das also nicht benutzen? Also, was mich so richtig nervt, und ich glaube, das geht euch da draußen nicht so sehr anders. Ich will mal ein bisschen ausholen. Ich habe letzte Mal in der Zeitung oder in irgendeinem Facebook-Post habe ich das gesehen, dass irgendeiner geschrieben hat, hey, kann uns mal jemand jetzt regieren? Oder kann jetzt hier mal jemand regieren? Ja. Ich fand das ganz cool, weil das so irgendwie das widerspiegelt, was gerade so da draußen passiert. Und ihr merkt schon, das ist jetzt verzweifeltes Lachen. Es ist so grausam. Also das, was da jetzt passiert, stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Also kommt mir das vor. Was ist das denn, ey? Und da mich das so auch, jetzt lache ich drüber, ja, aber im Alltag ist es so, dass ich mich megamäßig darüber aufrege. Und was passiert? Ich ziehe mir eine Talkshow nach der nächsten rein und gucke mir jeden Tag hier 5-mal NTV an, damit ich irgendwie auf dem Laufenden bleibe. Und es peitscht mich dermaßen hoch, dass die einzige logische Antwort oder der einzige logische Weg, den ich gehen kann, sein kann, dass ich das mir nicht mehr antue. Also ich habe das jetzt hier mal Detox Corona genannt. Das geht so nicht mehr. Also, das ist jetzt eine Nachricht an mich, ja. Das geht so nicht mehr. Oh Gott, ey. Immer wenn der Schmerz richtig, richtig, richtig schlimm wird, dann fange ich an zu lachen. Das ist so eine Kompensation, glaube ich, in meinem Körper. Aber ja, ich muss mir das abgewöhnen. Und weißt du, was das Beschissene daran ist? Dass dieses sich aufpeitschen ja so Teil der psychologischen Prägung meines Gehirns ist und euers bestimmt auch. Es ist ja so herrlich toll, irgendwas zu lesen, was einem nicht gefällt und dann sich so in seinem eigenen Spatzenhirn so auszuprägen, wie man es denn selber besser machen würde, wenn man König von Deutschland wäre. Oh, herrlich. Also, während ich das hier sage, kommt mir das so herrlich bekloppt vor. Aber so ist es nun mal. Also so ist es in Facebook, in allen meinen Bubblen ist das so. Und das ist, also ich werde es nicht, ich werde es nicht abstellen können, einfach so. Das ist ja wie, als ob ich auf Methadon gehen muss erstmal. Aber ich muss daran arbeiten. Ich hatte schon mal so einen Feedkiller irgendwie für Facebook. Aber ich glaube, das ist so eine Sache, da muss ich einfach sagen, nein, stopp. Ich gucke mir unheimlich gerne Lanz an. Das geht so nicht. Ich habe es heute früh gemerkt, als ich mir hart aber fair noch angucken wollte. Habe gesagt, nein, Marco, lass das sein. Das geht nicht. Und ja, ich weiß nicht, wie es euch geht. Vielleicht schafft ihr es ja. Vielleicht können wir gemeinsam eine Selbsthilfegruppe aufmachen für Anti-Corona-Zeug. Ich weiß nur eins. Und jetzt mal ein bisschen ernster. Ich habe am Wochenende meine Booster-Impfung bekommen. Und ich werde meine Kontakte wieder, mache ich sowieso schon, wir sind hier im Homeoffice. Ich bin sowieso jetzt nicht so prädestiniert, weil ich auf dem Land wohne in Brandenburg. Ich fahre zur Arbeit, hier ist keiner, ich fahre wieder zurück, ich gehe mal einkaufen. Ich treffe mich mit Freunden, wenn wir uns gegenseitig testen, irgendwie, um ein gutes Gefühl zu haben. Und so, und das ist es. Ja, also ich muss mir überhaupt, das ist mein Leben. Das heißt, ich tue alles dafür, damit dieses beschissene Virus sich nicht fortpflanzen kann irgendwie oder dass es nicht bei uns einzieht. Und mehr kann ich am Ende des Tages auch nicht machen. Der gute Jens Fauldraht, sei gegrüßt, falls du das hier hören solltest, sagt ja, ich bin Teil der Gesellschaft und der Politik und ich müsste da auf die Straße gehen. Ja, ich stelle mir das gerade so vor, wie wir beide mit dem Banner irgendwie über den Teedamm laufen. Und die Leute gucken irgendwie, ich glaube, man muss aber auch 10 Leute haben mindestens, damit man überhaupt die Straße sperren kann hier, oder? Also ehrlich gesagt, ich wüsste nicht mal, wie ich so eine Demo mache. Ich habe jahrzehntelang auf der anderen Seite gestanden und habe Demos beschützt. Aber so richtig, wie man es macht und wie man vor allen Dingen die Leute dahin kriegt, also es hat ja auch was mit Marketing zu tun, den Leuten überhaupt erstmal mitzuteilen, dass es da so eine Demo gibt, das ist ja gar nicht so einfach. Und da sind wir wieder am Kern bei Marketing eigentlich. Marketing ist beschissen schwer. Und die meisten Leute, mit denen ich da draußen spreche, die probieren Marketing zu machen mit Geld von anderen. Und das ist schon eine Sache, die fühlt sich völlig anders an, als wenn du das für dein eigenes Zeug machst. Und den Lernprozess, das ist schade, dass es den in vielen Agenturen oder in Inhouse-Firmen nicht gibt, weil immer nur mit dem Risiko von anderen umgegangen wird. Ja, aber lieber Jens, wenn wir da jetzt eine Demo machen sollen, also ich bin dabei. Ich gehe mit dir über den Teedamm, mal ein schönes Bild. Und dann regen wir uns mal so richtig auf. Und vielleicht werden wir ja beide zusammen Doppelspitze in Deutschland. Doppelkanzler Jens und Marco. Super Nummer. So, eine andere Sache, bevor wir jetzt hier ins Hauptthema kommen, will ich noch besprechen. Und das ist die Keynote von Bastian Grimm auf der SEOCom. Ich habe gestern die Videolinks bekommen vom Oliver Hauser. Liebe Grüße an euch beide da, Uschi und dich. War ein tolles Event, muss ich wirklich sagen. Und ja, gerade nochmal so Glück gehabt, aber das gehört dazu manchmal im Leben. Ja, der Bastian Grimm hat ja die Keynote von der SEOCom vom Markus Tandler übernommen. Und ich war natürlich gespannt, was er daraus macht. Die Latte lag natürlich mega hoch, muss ich sagen. Aber ja, ich glaube, das ist auch Schwachsinn, da diese Latte da so hoch zu hängen, weil das unterschiedliche Menschen sind. Und beide haben mega Ahnung. Also ich kenne beide schon sehr, sehr lange. Und Markus geht halt anders an die Themen ran als Basti. Und das finde ich aber total okay. Da ja so eine Keynote aber mal ein bisschen in die Zukunft blicken soll, was so ja aus SEO wird und wo es hingeht, war ich schon sehr gespannt, auch mal eine andere Perspektive zu bekommen, gerade weil ich den Bastian irgendwie übers Jahr vielleicht zweimal sehe, in normalen Zeiten ohne Corona. Und da kriege ich immer schon wenig mit von seinem Mindset. Und jetzt war die Keynote einfach mal so ein Punkt, wo ich gesagt habe, hey, mal gucken, mal ein bisschen in sein Gehirn reinkommen. Und ich fand's super. Also die Kernaussage war eigentlich, ich will es jetzt nicht die Kernaussage war, SEO ist tot. Nee, will ich ihm gar nicht in den Mund legen. Aber im Kern fühlte sich das so an. Er hat zum Beispiel gesagt, seine Hauptkernaussage war, dass technisches SEO sich in den nächsten Jahren einfach überholt. Und dass wir eigentlich, dass der Algorithmus ist wie ein Stück Kernseife und wir ihn gar nicht mehr als SEOs zu fassen kriegen. Und das ist ja das, was ich auch schon die ganze Zeit sage, dass es eigentlich müßig ist, erklären zu wollen, wie bestimmte Algorithmen funktionieren und wie Patente jetzt irgendwie kommen, wenn am Ende doch alles nur auf User Experience hinausläuft in Verbindung mit Marken und mit sozialen Erlebnissen, die du schaffst auf deinen Seiten. Das ist die Zukunft. Und ob sich das denn noch SEO nennt, das ist ja eine Sache, da bin ich ja auch nicht frei von, dass mich das tangiert. Also Der Olli Hauser hat eine Veranstaltung, die SEO.com heißt. Ich habe eine Veranstaltung, die SEO Campings heißt. Dann gibt es noch den SEO Day da draußen und alle müssen sich Gedanken machen, was passiert denn mit SEO in den nächsten Jahren? Ist denn SEO überhaupt noch so trendy und vereinigen sich dahinter noch so viele Menschen, dass es sich überhaupt lohnt, so eine Veranstaltung über 2 Tage wie bei uns zu machen? Ich glaube ja, weil Suchmaschinenoptimierung halt oder die Suchmaschinenoptimierer immer mehr dahin gedrängt werden auch oder sich damit identifizieren müssen, dass es eben um Suchmaschinen geht und nicht um Google. Das ist ja das, was, glaube ich, viele SEOs in den letzten Jahren und Jahrzehnten ein bisschen verwechselt haben, einschließlich meiner Person. Aber man kann die Kraft ja auch nur in eine bestimmte Richtung richtig fokussiert lenken. Aber der Kern ist, glaube ich, und das hat Karl Kratz auch in seinem Vortrag gesagt, also das erzählen sehr viele Leute, die unternehmerisch denken schon sehr, sehr lange, dass du halt breiter aufgestellt sein musst. Und genau das ist ja das, was wir bei der Campix machen werden, dass wir eben nicht nur auf Google schielen, sondern auf Suchmaschinen gucken. Auf alle Plattformen, die einen Suchalgorithmus haben, um ihre Ergebnisse zu qualifizieren und zu ranken. Und damit stellst du das Risiko deiner Reichweite auf mehrere Füße und hast dadurch nicht so ein hohes Risiko, wie das jetzt der Fall ist. In einer Welt, wo auch der Basti sagt, die werden wir nicht mehr einfangen, sondern das wird ja bei Google selbstständig stattfinden, ohne dass wir da eingreifen können. Er hat auch gesagt, dass das Link-Building immer weniger wird und dass der Content immer weniger wird und dass technisch immer weniger wird. Und ich bin da völlig bei ihm. Ich kann dir nicht genau sagen, wann es passiert, aber ich bereite mich ja schon, wenn du mir hier folgst, ja schon seit Jahren darauf vor, dass sich da was ändern wird. Und ich glaube, ich habe alle Sachen, also ich habe meine Hausaufgaben persönlich erledigt, habe die Problematiken in dieser SEO-Welt auch schon oft geschildert hier mit dem Nachwuchs etc. pp. Und stell mir denn, weil Basti ja nun jemand ist, der eine Riesenagentur hat, stell mir da die Frage, ja, wie wird's denn da weitergehen? Und das mache ich jetzt wirklich wertneutral. Das hat gar nichts damit zu tun, dass ich hier irgendwie Agenturen bashen will, sondern ich stelle mir wirklich die Frage, manche Agenturen sind ja mittlerweile schon verkauft worden. Ich glaube, dass das eine gute Entscheidung ist, das schon verkauft zu haben, also in der Vergangenheit gesprochen, oder in der Zukunft jetzt schnell zu verkaufen, weil dieses Ding einfach irgendwann abgefahren ist. Oder du hast, und das habe ich jetzt bei der Agentur von Bastian jetzt irgendwie vielleicht nicht so richtig auf dem Schirm, ganz viele andere Felder wie Mediaverkauf oder so, die halt wirklich skaliert so viel Kohle machen, dass du dir so eine Payroll leisten kannst. Und das finde ich mega spannend, was da in der Zukunft passieren wird, weil ich glaube, dass immer mehr Leute mit großen Agenturen kalte Füße kriegen, weil das ja so eine Sollbruchstelle gibt. Von welchem Preis kriege ich für die Agentur? Du hast gearbeitet, einen großen Teil deines Lebens für dieses Konstrukt, was du da gebaut hast. Und ja, wenn du merkst, also du hast Spaß dran bis zu einem bestimmten Moment, aber wenn du merkst, also manche merken relativ früh oder das ist das Ziel, dass sie einfach so ein Cash-Out haben wollen und ihre Firma verkaufen. Und andere, die haben Spaß da drin, gehen da drin auf, diese Firma zum Wachstum zu bringen und merken dann irgendwann, dass der Markt nicht mehr der ist, wie er früher war. Und dann ist es ja so eine Sache, welchen Preis kriege ich eigentlich noch auf dem Markt, der da vorhanden ist. Und ja, da bin ich mal gespannt. Als Unternehmer, wenn du jetzt Angestellter bist, irgendwo in-house, dann würde dich das vielleicht gar nicht interessieren. Aber mein Blick auf diese Welt von, wie sind denn Agenturen geschnitzt und welche Angebote gibt es denn da draußen, also breit, nicht nur im Online-Marketing, sondern auch im Marketing und darüber hinaus im Vertrieb. Das sind Sachen, die mich brennend interessieren und da will ich euch hier in dem Podcast auch immer weiter auf dem Laufenden halten. Ja, das waren die beiden großen Nebenkriegsplätze, die ich so habe. Und ihr merkt so, das Lachen ist mir jetzt so ein bisschen noch nicht vergangen. Aber es ist schon so, dass ich mir Gedanken darüber mache, was aus dieser Online-Welt passiert, einschließlich Content-Marketing, einschließlich SEO und wo das da alles hingeht und wie man das anpassen muss, neben vielen anderen Baustellen. So, kommen wir mal zum Hauptthema. Jetzt habe ich schon wieder 14 Minuten gelabert und ich hoffe, dass das heute wirklich mal eine Halbstundensendung wird. Gelingt mir sonst immer nicht so gut, aber ich glaube, heute klappt das. Also, ich war vor, glaube ich, jetzt ist es 2 Wochen her, bei einem Campaigning-Workshop in der Campaigning-Akademie hier in Berlin. Und ich habe ja gesagt, dass ich jetzt nicht zu den Menschen gehöre oder ich ein Mensch bin, der halt einfach so lange speziell irgendwas macht, dass ich glaube, dass ich im SEO, ich würde mich jetzt nicht irgendwo in den SEO-Lehrgang mehr setzen, weil ich denke, dass ich die Sachen, die ich können will, und das ist nicht technisches SEO, die kann ich sehr gut. Und dann ist es schon vor Jahren so gewesen, dass ich irgendwie mir Workshops rausgesucht habe, die eher so aus dem Bereich Vertrieb, Unternehmertum oder auch Campaigning kommen. Also aus Sachen, mit denen ich so ursächlich gar nicht so viel zu tun habe, die aber eine mega Relevanz haben, weil es da um, ja, bei Julius zumindest, um Politik geht, um Wahlkampf, um amerikanischen Wahlkampf, um deutschen Wahlkampf geht und überhaupt wie NGOs zum Beispiel Kampagnen machen, um Menschen zu erreichen, um Menschen zu bewegen in bestimmten politischen Themen. Das hat mich schon vor Jahren interessiert. Und es ist ja immer so, dass ich manche Workshops, die habe ich noch nie gehört. Da weiß ich, wenn ich eine Überschrift lese oder eine Beschreibung von dem Workshop mir angucke, dann weiß ich überhaupt nicht, was mich da so richtig erwartet. Und es gibt Workshops, die kenne ich schon. Da kenne ich zumindest den Grundhintergedanken, weil ich die Personen, die die machen, kenne. Und Julius kenne ich jetzt wirklich schon sehr, sehr viele Jahre sehr gut. Und manche würden sagen, ja, wenn du den so gut kennst, warum gehst du denn noch zu einem Workshop von ihm? Ja, gerade weil ich ihn so gut kenne. Und in meinem Ablauf als Unternehmer ist es ganz oft so, also das ist ja nicht so, dass du Baustein zu Baustein packst, sondern manchmal ist es total super zu realisieren, dass man in einer bestimmten Phase sich befindet und vor Jahren mal ein Buch gelesen hat oder vor Jahren mal in einem Workshop war oder vor Jahren mal einen Kontakt hatte und diese Sachen wieder reaktivieren kann, weil man spürt und merkt, dass in dieser Situation das vielleicht ein Baustein sein könnte, der super reinpasst, wie beim Puzzle. Ja, du nimmst ganz viele Bausteine und probierst, die raufzudrücken, passen nicht. Und der eine, der passt. Und deswegen sehe ich da einen riesengroßen Mehrwert drin. Und in dem Fall war es so, dass ich über Campaigning natürlich schon mal ein bisschen was über Julius natürlich erfahren habe, weil ich mich mit ihm unterhalte und so. Und da ist schon eine ganze Menge da. Und dennoch ist es so, dass in diesem Campaigning-Workshop eine Sache mit bei war, die ich so überhaupt gar nicht gehört habe. Und nicht, weil Julius mir die vorenthalten hat, sondern weil das ja wie immer so ist, Sachen, die für einen selbstverständlich sind, die erwähnt man nicht nochmal. Kennst du das Problem? Ich glaube, das ist sehr, sehr verbreitet, dass man irgendwie denkt, jo, das, was man selber gut drauf hat, das wissen alle anderen schon längst, das muss man nicht irgendwie nochmal artikulieren. Und so war es, glaube ich, auch in dem Campaigning-Workshop. Wir haben uns natürlich eine ganze Menge über Politik unterhalten, wie bestimmte Sachen sich zusammensetzen, wie der amerikanische Wahlkampf gelaufen ist, Sachen, die mich als politisch interessierter Mensch super interessieren. Aber natürlich sind wir dann irgendwann in Strategieplanung gekommen, wie man jetzt eine Kampagne wirklich planen kann. Und da geht es immer darum, erstmal ein grundsätzliches Ziel zu haben. Was will ich mit einer Kampagne überhaupt erreichen? Oder was ist eigentlich mein Firmenziel oder mein Ziel meiner Bewegung? Und dann suche ich mir ein Narrativ, ein Ziel, was irgendwie allumfassend ist. Und mit diesem allumfassenden Ziel, wie jetzt im amerikanischen Wahlkampf zum Beispiel, America First, was der Donald Trump da rausgebracht hat, das ist so ein Oberbau. Und dann gibt es noch bestimmte Unterbauten wie mit Zielen, wie zum Beispiel, ich will eine Mauer zu Mexiko bauen. Ja, das wäre jetzt eins der Unterziele und da sucht man sich vielleicht, ja, je nachdem, wie groß der Personalkörper ist oder wie groß der eigene Geistesanspruch ist, sucht man sich vielleicht, würde ich jetzt mal sagen, 2 bis 5 Ziele aus, die man realistischerweise umsetzen kann. Und das sind jetzt Sachen, also wie gesagt, bei Donald Trump ist es so, er will die Mauer bauen oder er will mit China den Freihandel anders regulieren, dann hat er bestimmte Ziele. Und genau das kannst du als übergeordnetes Ziel oder also ein Hauptnarrativ und als untergeordnetes Ziel für dich selber auch ausprägen. Für dich oder dein Unternehmen oder auch für private Sachen. Ich glaube, das zählt jetzt nicht nur für Campaigning im NGO-Bereich oder im politischen Umfeld, sondern das zählt auch im Privatbereich. Ich glaube, man kann das sehr, sehr gut adaptieren. Ich habe auch die ganze Zeit da gesessen und habe gedacht, da kann ich das vielleicht auch adaptieren auf Unternehmensführung und habe dann immer probiert irgendwie, wie funktioniert das. Ja, okay. Also es geht um die Ziele. Und wenn du diese Ziele bespielen willst, dann ist eine Möglichkeit, und das ist das Modell, was ich dir hier vorstellen will, ein Spielfeld zu benutzen. Also mehr eigentlich ein Stadion. Spielfeld ist eigentlich nur ein Teil davon. Also Stadionmodell ist eigentlich die richtige Bezeichnung. Und das ist jetzt so, ich beschreibe jetzt was, wo es, glaube ich, schlauer ist, wenn du einfach mal bei marco-young.de vorbeiguckst in meinem Podcast, in den entsprechenden Shownotes und dir die Grafik dazu anguckst. Weil sonst wird es ein bisschen schwierig. Ich meine, jeder kennt ein Fußballstadion, wenn du die Augen also mal zumachst. Ich glaube, dann wirst du mir folgen können zu dem, was ich sage. Aber leichter ist es, wenn du dir diese Grafik einfach nochmal anguckst. So, jetzt nimmst du so ein Ziel und willst mit dem Ziel irgendwas erreichen. Und das Ziel ist ja natürlich oftmals so, da kann man alles machen. Ja, also es gibt ja so viele Ideen und Möglichkeiten, die man gehen will und gehen kann, dass es viele Leute einfach erschlägt. Viele Leute machen gar nichts, weil die Anzahl an Möglichkeiten einfach viel zu hoch ist. Und das zu organisieren, wie ich dieses Ziel angehe, mit so einem Stadionmodell, das ist relativ cool. So, Stadionmodell. Wenn du dir jetzt die Grafik noch nicht angeguckt hast, mach einfach mal die Augen zu. Und da sind wir jetzt wieder an dem Punkt. Mach mal die Augen zu. Ey, wenn du jetzt im Straßenverkehr irgendwo fährst oder so oder mit dem Fahrrad fährst, mach die Augen wieder auf. Mach sie auf. Ja, also Podcast ist hier nicht first. Wenn du aber zu Hause sitzt oder auf dem Bürostuhl sitzt, dann kannst du einfach die Augen zumachen. Und dann stellst du dir ein Stadion vor. Vielleicht das Olympiastadion vom FC Bayern München. Und dann hast du in der Mitte das Spielfeld. Ja, da sind die 22 Spieler drauf, die irgendwie so ein Fußballspiel abstreiten. Dann hast du eine Fankurve, einen Fanblock, wo deine Hooligans sitzen, Leute, die dich unterstützen. Dann hast du vielleicht noch außen eine VIP-Lounge, wo die ganzen Reichen sind, die so hofiert werden, die auch Unterstützer sind natürlich, aber die noch eine andere Bindung zu deinem Thema haben. Dann hast du vielleicht eine Lounge, wo ja nur Politiker sitzen in irgendeiner Ecke. Dann hast du einen Pressebereich. Dann hast du einen Bereich, wo Kommentatoren sitzen, die jetzt Live-Übertragungen machen. Vielleicht in deinem Sinne, vielleicht aber auch neutral. Das sind ja Leute, die aus dem Pressebereich auch kommen. Und dann hast du das Ganze nochmal auf der anderen Seite. Ja, also du hast einen Fanblock von deinen Gegnern, du hast eine Politiker-Lounge, eine VIP-Lounge auf der anderen Seite und das sind so die Bereiche, die in einem Stadion so abgebildet werden können. Und neben dem Spielfeld hast du dann natürlich noch eine Trainerbank, ja, also wer kann dich unterstützen? Und du hast die Bank, wo die Spieler drauf sitzen, also die diese 11 Leute sind, die dieses Spiel beim Fußball zumindest bestreiten und eine Ersatzbank, wenn irgendwelche Pappenheimer ausfallen, die du denn nach einer Verletzung oder nach einer gelben Karte mit Verdacht auf Rotkarte auswechseln kannst. Ja, ich hoffe, dass dir das jetzt so, das sind so die Bereiche. Rechts sind deine Unterstützer, links sind die vom anderen Bereich, also von deinem Gegner, sagen wir jetzt mal. Und jetzt ist das Erste, wo ich so ein Aha-Erlebnis hatte, war, dass ich jetzt zwar diese Blöcke habe, aber der Fokus darauf liegt, nicht irgendwie eine Masse zu haben, die man nicht so greifen kann, sondern sich bestimmte Personen raussucht, die Fürsprecher von mir sind. Meinetwegen, wer ist Fan von mir? Ja, und nicht jetzt irgendwie eine Zahl zu sagen, ich habe 20 Fans, sondern wirklich zu sagen, Klaus, Heidrun, Petra, Silke, also nur Frauen natürlich, oder ich muss noch Siegfried, damit wir irgendwie eine Parität haben. Also wirklich namentlich Personen, die Fans von deinem, also von dem sind, was du machst. Und die malst du auf einen kleinen Zettel. Also wir hatten in dem Workshop das so, dass wir das auf so einer riesen Tafel hatten. Das war so ein das war an einem Whiteboard oder an der Wand hängt das. Das war aber so ein Druckprodukt, richtig groß, wie ein Plakat. Du kannst es aber genauso gut auf einem Whiteboard anzeichnen oder dir in einem Block irgendwie aufzeichnen. Wichtig ist, dass du vielleicht dir für die Personen, die du jetzt in dieses Spielfeld bringst, ja so vielleicht kleine Klebchen machst oder so, die du auf dein Feld, in dem Feld wirklich verteilen kannst. Und jetzt geht es wirklich darum, diese einzelnen Bereiche zu bestücken mit Personen, namentlich benannten Personen. Das heißt, wie sieht mein Fanblog aus? Wer steht in meinem Fanblog? Wer sind Leute, die ich im VIP-Bereich vielleicht benutzen kann, um influencermäßig eine größere Reichweite zu bekommen? Wer ist auf der Presseseite vielleicht jemand, den ich bespielen kann und der mir helfen kann, in meinem Bereich besser zu werden? Habe ich Möglichkeiten, und das jetzt hier natürlich auf politische Kampagnen bezogen, habe ich die Möglichkeit, auf der politischen Ebene irgendwie was zu machen? Habe ich Leute, die aus dem Finanzbereich kommen, etc. pp. Und daneben für jeden Bereich setzt den Blog voll mit Leuten, die du kennst oder die du kennenlernen willst, die dir aber namentlich bekannt sind. Da kannst du natürlich auch ein bisschen recherchieren. Das müssen nicht Leute sein, mit denen du jetzt hier schon mal gesprochen hast, sondern Leute, die für dich wertvoll sein können, wo du dir vorstellen könntest, dass die dir helfen könnten, dein Ziel zu erreichen. Und das Ganze machst du natürlich auch mit dem Trainer. Also wer könnte das Ganze coachen, meinetwegen, wenn du auf dieses Spielfeld gehst, wenn das Spiel anfängt, muss einer ja die Koordination übernehmen, und das kannst natürlich du sein, musst aber nicht du sein. Du kannst dir also auch mal die Freiheit nehmen, darüber nachzudenken, wer könnte denn der Trainer sein, wenn du jetzt der Manager oder Geschäftsführer bist, dann könnte ja ein anderer Trainer sein, und darüber einfach mal nachzudenken, fand ich schon sehr spannend. Und das Wichtigste ist natürlich die Spieler. Ja, wer soll denn auf deiner Seite für dich spielen, gegen den Gegner, damit du gewinnst? Und jetzt stellst du dir vielleicht die Frage, naja, wer ist denn der Gegner? Ja, das könnten entweder Sachen sein, die dich bremsen in deinem Fortkommen. Und das sind im Politikgeschehen, sind das oftmals natürlich, also hier hatten wir das so besprochen, wie Regierung und irgendwie NGOs. Da sind ja Leute, die wollen dir helfen, bestimmte Sachen umzusetzen, und da sind Leute in der Regierung, die bestimmte Sachen bremsen oder gar nicht haben wollen. Ja, das ist einfach zu regulieren. Wenn du das aber in deinen Bereich übernimmst, dann wird es ja vielleicht im Agenturumfeld oder so, wenn du jetzt unternehmerisch das denkst, eher so sein, dass du sagst, okay, die Gegner sind meine Konkurrenten, oder du nimmst einen Konkurrent raus und probierst dich mit dem zu battlen auf einem bestimmten Schlachtfeld. Das können aber auch Produkte sein, bestimmte Angebote, wo du sagst, okay, dann nehme ich die Angebote von einem Mitkonkurrenten und probiere mich da so zu positionieren. Das könnten aber natürlich auch, ja, Produkte sein, die du miteinander vergleichst und wo du dir immer Einzelstadien baust, um diese Felder möglichst nacheinander zu beackern. Und das hört sich jetzt sehr groß an, aber im Endeffekt ist dieses Stadion, dieser Stadionansatz, der Versuch, eine Sache, die aus Erfahrungswissen oftmals sehr konfus in meinem Kopf zumindest drin ist, strategisch so zu positionieren, dass du wie Tipkick so ein bisschen das ja wirklich strategisch organisieren kannst. Du kennst vielleicht von irgendwelchen Kriegsfilmen von früher, dass irgendwie die Leute ihre Heere, ihre Truppen positioniert hatten auf irgendeiner Landkarte und dann die Angriffswellen oder die Attacken oder auch bestimmte Frontlinien einfach visualisiert haben. Dann haben die mit so einem Schieber ihre Truppen irgendwie bewegt, wenn die gesagt haben, da wollen sie hin. Und genau so ist das eigentlich auch eine Visualisierung. Einfach den Kampfplatz ein bisschen festlegen, aber nicht so martialisch, obwohl ich die letzten Jahre mir das mit dem Militärischen vielleicht ja irgendwie abtrainiert habe, aber es war mal Teil meines Mindsets, es ist eigentlich auch jetzt immer noch, aber hier ist es sehr schön unmilitärisch, ja, sondern ist halt irgendwie ein Stadion. Und dann geht's irgendwann los. Du hast ein Feld und dann ziehst du deine Spieler aufs Feld, also wie bei Stratego, falls du das Spiel kennst, und dann geht's darum, wer kann mit wem interagieren. Und wie sollte diese Interaktion aussehen, damit du am Ende auf das Spielfeld des anderen eindringen kannst? Ja, du hast ja eine Mittellinie, du hast einen Anstoßkreis, und es geht natürlich darum, eine Feldüberlegenheit zu bekommen. Und wenn du halt weißt, welche Teilnehmer an dem Spiel teilnehmen, dann weißt du auch ganz gut, mit wem du eine Feldüberlegenheit hinbekommen kannst, wenn dich bestimmte Leute aus dem Fanblog, aus der Presse oder aus der VIP-Lounge oder whatever oder Ersatzspieler bei dem unterstützen können. Also eine völlig strategische Sicht auf so ein Ziel, auf das du zurennst. Und das finde ich mega. Boah. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt bei dir so angekommen ist, wenn du das jetzt hier im Auto gehört hast oder so. Guck dir einfach mal die Grafik nochmal an. Und dann probier das einfach mal zu bestücken. Ich habe zu Anfang auch ein bisschen Probleme damit gehabt, gerade das zu adaptieren auf meine Problemstellung. Wir hatten da in unserer Schulung eben so ein paar Denkansätze, wo wir politisch hin wollten. Aber das runterzubrechen auf das Business und jetzt ein Einzelstadion zu bauen für ein Konkurrenzumfeld, wo du ins, ja, ins 1:1 Battle gehst, in ein Spiel gehst, Champions League, Endspiel mit deinem Konkurrenten, das finde ich sehr, sehr cool. Probier das einfach mal. Stell mal die Charaktere auf, die Charaktere namentlich, und mach dir mal Gedanken zu diesen einzelnen Charakteren. Und das hat jetzt wieder, das kommt mir vielleicht ein bisschen entgegen, weil ich halt ja, viele Jahre lang beim mobilen Einsatzkommando auch mich mit Profiling beschäftigt habe. Probier einfach mal die Leute, die auf deiner Seite stehen oder die auf der anderen Seite stehen, wirklich ein Profil anzulegen. Nicht eine Persona. Das ist was ganz anderes. Sondern probier zu recherchieren, was das für Menschen sind, wie alt die sind, was die für ein familiäres Umfeld haben, was die für eine Historie hatten, warum die vielleicht oder was sie für bestimmte Entscheidungen getroffen haben in der Vergangenheit, um dann vielleicht ableiten zu können, wie sie sich in diesem Spiel verhalten werden. Ja, weil Menschen sind Gewohnheitstiere und Menschen sind oftmals auch so, wie sie geprägt sind. Ja, nicht nur aus Gewohnheit, sondern auch aus Sachen der Prägung, aus Erziehung. Und in vielen Bereichen kann man viel ableiten, wenn man weiß, dass bestimmte Leute bestimmte Entscheidungen treffen, weil sie ein bestimmtes Umfeld haben oder weil sie eine bestimmte familiäre Konstellation haben, etc. pp. Und probier das einfach mal aufzudröseln und dann schick die aufs Spielfeld. Und dann lass einfach mal deiner Fantasie freien Lauf. Genauso mache ich das hier auch und werde das mit vielen Bereichen machen, in denen ich aktiv bin. Und die Ansätze, die ich bis jetzt schon gemacht habe, also bei mir beschränkt sich das darauf, dass ich aktuell diesen Plan habe, aber mich sehr stark mit den Spielern beschäftige. Also das, was ich dir gerade gesagt habe, das ist gerade das, was ich mache. Ich nehme mir also pro Tag irgendwie vielleicht eine Stunde, um einen Spieler, Gegenspieler oder einer meiner Spieler so zu analysieren, dass ich ein gutes Verständnis dafür habe, wie das funktionieren könnte nachher auf dem Spielfeld. Und du kannst mir gerne mal sagen, wenn du das gemacht hast, wie das sich so bei dir anfühlt. Erstmal so, wie sich das anfühlt. Ist das überhaupt eine Sache, die ich dir in einem Podcast vermitteln kann, was ich gerade erzählt habe? Geht das überhaupt so durch, ohne dass du diese Grafik hast? Kannst du dir das vorstellen? Geht das auch vielleicht, wenn du dir die Grafik angeguckt hast, hast du verstanden, was man jetzt mit diesem Modell machen könnte? Das kannst du mir einfach mal reflektieren und eben auch, ob es dir vielleicht geholfen hat. Und dann, wenn du mir Feedback gibst, kann ich das in der nächsten Ausgabe einfach allen Hörern nochmal zukommen lassen. Und das ist ja immer so, dass ich davon lerne und die anderen auch davon ein bisschen lernen werden. Na Mensch, da bin ich bei 33 Minuten, das habe ich ja schon lange nicht mehr gehabt. Und ich habe auch gar nicht mehr. Ich will euch einfach damit oder dich entlassen und freue mich auf die Reaktionen, die ja immer zahlreich auf dem privaten Sektor stattfinden. Da freue ich mich wirklich drüber, auch wenn es kaum Feedback gibt in öffentlichen Kanälen. Aber als Private Messages kommt wirklich eine Menge zurück. Und da bin ich echt dankbar für, dass so viele Leute anscheinend die Wörter, die ich hier benutze, reflektieren. Und da freue ich mich jetzt schon drauf. Ich werde, glaube ich, in diesem Jahr noch 2 Ausgaben machen. Die letzten Ausgaben habe ich da ganz gut hinbekommen, immer wirklich das wöchentlich zu machen. Ich denke, dass ich noch 2 machen werde. In einer Ausgabe der übernächsten, glaube ich, habe ich auch noch einen Gast, einen ziemlich spannenden. Da freue ich mich auch so mega drauf, will ich aber noch nichts zu sagen. Alle Leute, die unternehmerisch so ein bisschen unterwegs sind, die werden da ihren Heiden Spaß dran haben. Und dann werde ich auch, glaube ich, noch ja 2 Ausgaben machen und dann wird es auch für dieses Jahr das gewesen sein. Ich habe mir vorgenommen, noch ein Live-Format in YouTube zu machen. Mit einer ziemlich spannenden Geschichte. Da bin ich aber noch am Planen. Da muss ich mir noch mal ein paar Gäste besorgen. Und ja, und dann war es das auch für dieses Jahr. Dann muss man auch, glaube ich, mal ein bisschen ja wieder zur Ruhe kommen. Und ja, vielleicht ein paar Sachen reflektieren, damit man im nächsten Jahr auch wieder kraftvoll zubeißen kann. In diesem Sinne, meine Lieben, das war's in dieser Ausgabe. Ich hoffe, ihr habt eine schöne Restwoche. Ich bin raus, euer Marco. Tschüss. Wait.